Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Ihr Ziel ist unser Antrieb, gemeinsam für eine grüne maritime Zukunft.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Dennis Tetzlaff. Neuer Chief Operating Officer Fleet und damit sozusagen Flottenchef der RoRo bzw. RoPax-Reederei Stena Line. Moin, Herr Tetzlaff.
Moin.
Sie haben Ihren Job ja gerade angetreten. Sie waren unter anderem über 8 Jahre bei TUI Cruises für Fleet Operations und Neubauten zuständig, davor bei AIDA zur See gefahren und auch auf Handelsschiffen deutscher Reeder zur See gefahren. Heute und jetzt verantworten Sie knapp 40 Schiffe auf 20 Routen in Nordeuropa und im Mittelmeer. Was haben Ihnen denn die Verantwortlichen in Schweden mit auf den Weg gegeben? Also was ist so die wichtigste Aufgabe in Ihrem neuen Arbeitsvertrag?
Ja, also ich glaube, es ist natürlich ein relativ komplexer Flottenbetrieb mit 40 Schiffen auf den unterschiedlichen Routen, natürlich auch mit latentem Zeitdruck. Und die größte Herausforderung wird sicherlich sein, die richtige Tonnage bereitzustellen mit gut qualifizierter Crew, die dann entsprechend effizient und auch im Zeitplan operiert und sicher. Man merkt, dass man auf jeden Fall, Stena läuft wie eine gut geölte Maschine. Fällt man natürlich erstmal in ein Sicherheitsnetz. Alle Prozesse sind gut eingearbeitet, die Leute sind gut eingearbeitet und dementsprechend hat man auch erstmal ein bisschen Zeit, sich mit der neuen Industrie vertraut zu machen.
Gibt es dennoch etwas, was Sie vielleicht jetzt schon wissen, dass Sie anders machen wollen als Ihr Vorgänger oder auf eine bestimmte Art und Weise?
Ich glaube, es ist fast noch ein bisschen früh dafür, um es ganz konkret zu sagen, aber sicherlich gibt es natürlich an der einen oder anderen Stelle Stellschrauben, wo man Potenziale sieht oder was man entsprechend noch weiterführen kann. Stena Line ist natürlich auch in den letzten Jahren groß gewachsen, immer mehr Schiffe, immer mehr Routen, die sind dazugekommen und da ist natürlich eine zentrale Aufgabe die Flottenharmonisierung. Das heißt, die Flotte natürlich so von den Standards her aufzusetzen, Crewing-Standards, aber auch das Quality-Management-System, dass man auch flexibel ist. Das heißt also, es ist einfach so zu machen, dass die Leute an Bord das auch verstehen. Das ist ja oftmals so ein bisschen das Problem mit den Qualitätsmanagementsystemen. Wird von Rechtsexperten, Juristen nochmal gegengelesen und im Endeffekt kommt was raus, was der Seemann an Bord dann gar nicht mehr richtig versteht. Das kann ich natürlich selber als ehemaliger Seemann sehr gut nachvollziehen. Da wird man natürlich gegenarbeiten, um das straff und effizient zu halten, damit man eben auch dynamisch und flexibel in der Zukunft bleibt, neue Schiffe, neue Routen dann entsprechend auch hinzuzufügen oder wieder zuzumachen, so wie es der Markt dann eben braucht.
Sie haben ja, wir sprachen davon, oder ich habe es kurz angekündigt, auch einige Kreuzfahrterfahrungen schon gesammelt. Ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein Signal von oder bei Stena, dass die Reederei künftig auch auf diese Erfahrung zurückgreifen wird und dieses, ich nenne es jetzt mal Passagiererlebnis, stärker in den Fokus nehmen will?
Gute Spekulation. Tatsächlich ist es natürlich schon so, dass der Flottenbetrieb der Schiffe steht natürlich im Vordergrund. Das heißt, in der verantwortlichen Rolle ist es schon so, dass man sich natürlich um den technischen Betrieb der Flotte kümmert. Nichtsdestotrotz ist man natürlich im Vorstand dann auch Sparringspartner für die anderen 5 Kollegen. Das war gar nicht so jetzt konkret, glaube ich, der Hintergrund. Es ist natürlich auch ein offenes Geheimnis, dass die Kreuzfahrt sehr viel investiert und tut für die Sicherheit der Passagiere. Und davon profitiert man natürlich. Und da kann man sicherlich auch die eine oder andere Erfahrung damit einbringen. Egal, ob es jetzt KPIs sind, wie man die am besten misst, aber auch wie man eine Sicherheitskultur weiterentwickelt. Aber das, was ich bisher alles gesehen habe, ist schon alles auf einem extrem hohen Niveau. Aber trotzdem wird es an der einen oder anderen Stelle dann auch Stellschrauben geben, logisch.
Vielleicht auch sowas wie eine persönliche Dennis Tetzlaff-Note, die Sie einbringen können?
Es gibt sicherlich auch eine persönliche Dennis Tetzlaff-Note. Dafür ist es aber, glaube ich, einfach noch ein bisschen zu früh. Da lässt man sicherlich erstmal die ersten 90, 100 Tage vergehen, guckt sich das an, legt sich die Karten, muss erstmal das Business auch so ein bisschen verstehen. Das habe ich auch in der Vergangenheit immer so gehalten. Da hatte man natürlich auch einige Abteilungen, wo man jetzt nicht unbedingt vom Fach kommt, sondern medizinische Abteilung oder Public Health, wo man sich auch erstmal tiefgründig einarbeiten muss, um das dann zu verstehen. Und dann sind es ja doch irgendwie immer ähnliche Methoden und Effizienzen. Ich finde immer ganz gut diese Mischung aus Effektivität und Effizienz. Also einmal das, was muss man eigentlich tun, der strategische Blick nach vorne, aber auch, wie tue ich das dann eigentlich effizient und ressourcensparend. Bin eigentlich ein relativ pragmatischer Typ und das hält natürlich dann auch Prozesse klein und macht einen einfach effizient.
Sie sprachen eben schon von Stellschrauben, an denen man vielleicht drehen könnte, die man vielleicht schon so ein bisschen sehen kann. Was Können wir uns da so ein bisschen konkret drunter vorstellen? Wie sehen diese Stellschrauben aus? Und in welche Richtung wollen Sie drehen?
Ich glaube, es ist eigentlich eher das Erreichte weiterentwickeln. Also man sieht, dass die Grundsteine sind alle gelegt und die Entwicklung ist schon sehr weit vorangeschritten. Aber ich glaube, gerade so diese drei großen Herausforderungen, vor der ja fast alle Branchen irgendwie stehen, Digitalisierung, Fachkräftemangel und auch Nachhaltigkeit, da muss man natürlich auch kontinuierlich dran arbeiten. Und man kann sich vorstellen, bei so einem komplexen Flottenbetrieb von 40 Schiffen quer über Europa verteilt, da ist es dann natürlich auch notwendig, da die Stellschrauben dann zu nutzen und das Ganze weiterzuentwickeln. Da kann man sich eigentlich auch nicht ausruhen. Einige dieser Herausforderungen, die dann da so sind in der Zukunft, die werden ja zum Beispiel auch durch Digitalisierung dann entsprechend einfacher werden. Sei es jetzt zum Beispiel die ganze Fuel Reporting oder Abgas Reporting, wo natürlich auch AI helfen kann. Also da gibt es sicherlich einige Dinge, wie man das Ganze effizienter machen kann. Und ja, da freue ich mich drauf.
Die komplexe Flotte, so haben Sie es genannt. Oder es ist eine Herausforderung, eine so große Flotte zu betreiben und im Blick zu behalten. Es sind ja auch viele Schiffe und es sind ja auch immer noch recht unterschiedliche Schiffe. Würde es aus Ihrer Sicht helfen, wenn man diese Harmonisierung, über die Sie auch schon kurz sprachen, in der Flotte auch sehen würde? Also ein bisschen sehr platt ausgedrückt jetzt, dass man mehr Schiffe der gleichen Art hat. Ist das dann für Sie vielleicht leichter?
Ist natürlich effizienter, logisch, das kann man nicht abstreiten. Nun ist es aber natürlich auch ein traditionsreiches Unternehmen, was natürlich auch eine Historie hat. Und das sind jetzt auch übrigens genau die Dinge, mit denen ich mich erstmal vertraut machen muss. Im Detail die ganzen Sondereffekte, das Schiff hat die Kapazität und hat die Schwächen und dafür aber die und die Stärken. Und das muss man natürlich dann auch für die Tonnageplanung, für die bin ich natürlich auch mit zuständig, muss man natürlich effizienter einbringen. Also man muss wissen, was können die Schiffe. Nicht jedes Schiff kann auf jeder Route fahren, einmal weil es dann vielleicht auch gar nicht richtig voll wird, sowohl mit Gästen als auch mit Fracht oder nur Roro-Schiffe. Das heißt, das muss man sich natürlich angucken. Was man auf jeden Fall, glaube ich, gut einbringen kann und wo man harmonisieren kann, ich bin es ja gewöhnt aus meiner letzten Position, auch internationale Teams, die quer über Europa verteilt sind, zu führen, die Schiffe mit ins Boot zu holen. Das ist so ein bisschen auch mein Führungsstil und diese Herausforderung wird man da jetzt natürlich auch haben. Also mein Team ist schon quer über Europa verteilt, der Großteil sitzt in Göteborg im Hauptquartier, aber es gibt eben auch viele Außenposten und die Stena Line ist ja sozusagen in 6, 7 Geschäfts-Trade-Regions aufgebaut und da muss man natürlich auch präsent sein, offene Ohren haben. Finde ich auch spannend, so eine Matrixstruktur, bin ich auch aus der Vergangenheit gewöhnt und das Ziel ist auf jeden Fall, eine sichtbare Führungskraft zu sein, also auch vor Ort zu sein, also sowohl für die Crewmitglieder an Bord sichtbar zu sein, da gibt es auch Formate von der Personalabteilung, dass man dort eben auch regelmäßig im Dialog bleibt mit den Crewmitgliedern. Auch das bin ich aus der Vergangenheit gewöhnt, dann hat man die Trade Regions und natürlich das eigene Team, das auch noch verteilt ist und das wird sicherlich eine Herausforderung sein und ich denke, der Schlüssel ist einfach eine transparente Kommunikation und ein berechenbarer Führungsstil. So hat das in der Vergangenheit geklappt und bin ich mir sicher, dass das auch in der Zukunft gut gelingen wird.
Das heißt, Sie werden auch weiterhin immer noch mal wieder an die Kaie fahren und sich mit den Leuten direkt unterhalten.
Ja, also da gibt es ja auch ganz tolle Formate, die sowohl in der Kreuzfahrt etabliert sind, aber auch in der Frachterfahrt und natürlich auch in der Fährfahrt. Gerade, dass man im Dialog mit den Führungskräften an Bord, aber auch mit den Crewmitgliedern bleibt. Und ich finde, das erdet einen auch immer so ein bisschen. Das ist natürlich auch ganz toll, jetzt in Göteborg im Büro zu sitzen und die Schiffe jeden Tag vorbeifahren zu sehen. Das ist natürlich eine tolle Erfahrung, wenn man dann immer wieder sieht, ach, okay, wofür macht man das eigentlich? Das hat denen auch in der Vergangenheit immer viel geerdet, ne? Wenn man dann doch viel reist, viel unterwegs ist und dann mal wieder so einen Zweitagestrip auf dem Schiff hat und die Gäste sieht und wie die lächeln und sich freuen, dann stellt man natürlich fest, okay, dafür machen wir das alles. Also es gibt auch wirklich ein sehr gutes Feedback und gute Resonanz.
Wenn Sie da in Göteborg sitzen, werden Sie bestimmt auch das ein oder andere Mal eines der E-Flexer-Schiffe sehen, von denen Stena selbst mittlerweile ja durchaus einige auch in Dienst gestellt hat und auch an andere Reedereien verchartert. Die E-Flexer-Serie gilt als besonders effizient und Sie sprachen ja eben schon von der Nachhaltigkeit und von der Effizienz auch im Flottenbetrieb und im Schiffsbetrieb. Würden Sie sagen, dass es vielleicht sogar sein kann, dass die Flotte von Stena Line noch stärker in Richtung E-Flexer geht oder soll das auch trotzdem noch sehr, ich sag jetzt mal, divers bleiben in der Flottenstruktur?
Also ich glaube, die E-Flexer-Serie ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, was wir eben schon hatten, dass da natürlich Harmonisierung der Flotte logischerweise wichtig ist. Und das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall der Versuch dahin. Und das wird auch in Zukunft sicherlich so weitergehen. Aktuell ist ja nichts weiter bestellt von der E-Flexer-Serie. Es sind ja genau drei Kunden, die FDS, Corsica, Linea und Marine Atlantic ist ja sozusagen verchartert. Dazu gibt es ja auch noch die Neubauten Newmax,
ja,
da sind
richtig.
Ja zwei Stück bestellt. Das sind eigentlich aktuell so die beiden Neubauserien und E-Flexer ist, glaube ich, deswegen auch einfach so erfolgreich, weil eben recht flexibel ist, sowohl von den technischen Setup-Möglichkeiten dann eben auch abzugraden auf LNG oder auf Methanolbetrieb, ganz wie der Kunde das dann entsprechend auch wünscht. Ich glaube, trotzdem kann man sicherlich nicht nur mit einem Schiffstyp operieren, weil natürlich auch die Häfen ganz besondere Herausforderungen haben, ohne dass ich da jetzt schon direkt vor Ort war, außer mit dem Kreuzfahrtschiff in meiner aktiven Seefahrtzeit. Ist es natürlich dann schon so, dass man Gegebenheiten von Rampen hat, Tiefgangsbeschränkungen, Einfahrten, die herausfordernd sind. Das heißt, man muss natürlich schon auch gucken, dass das Schiff dann auch die Route fahren kann, weil die E-Flexer sind ja doch relativ groß. Sicherlich nicht jede Route benötigt das, aber es ist eben sehr flexibel anpassbar, sowohl für die Kunden als auch für uns selber als Stena Line. Auch wenn man jetzt mehr Kabinen braucht, sieht man ja auch, sind ja unterschiedliche Ausführungen, auch in den Längen, Passagierkapazitäten, Lademetern für Fracht. Also es ist auf jeden Fall eine sehr flexible Serie. Deswegen, ich glaube, 13 Stück sind ja in der Gesamtsumme jetzt schon gebaut worden. Also sehr erfolgreiches Produkt und ich denke, da wird sicherlich auch noch mehr kommen.
Aber wenn man sich die Trades anguckt und die Häfen und das, was Sie gerade sagten über Rampen und Tiefgang etc. pp., würde ich jetzt mal schätzen, dass es nicht so ganz wahrscheinlich ist, dass Stena in noch größere Schiffsgrößen gehen wird.
Nee, ich glaube, das sieht man ja auch, wenn man die Bestandsflotte mal so ein bisschen analysiert und die Marktbegleiter, dann sieht man schon, dass das natürlich schon so da eher das obere Maß ist. Das ist schon richtig, genau. Und auch, weil Sie es gerade ansprechen, das ist natürlich auch jetzt erstmal ein neuer Teil für mich. So diese ganzen Rampenoperationen, aber auch der natürlich latente Zeitdruck, der da ist, die Abfahrten. Es sind pro Jahr mehr als 33.000 Abfahrten. Das ist natürlich etwas, woran man sich auch erstmal gewöhnen muss. Und da natürlich die Sicherheitskultur aufrecht zu erhalten, sodass man dort entsprechend auch eine gute technische Reliability hat, also eine gute Verlässlichkeit, die liegt über 99%. Das wird sozusagen die Kunst sein, das auch weiterhin zu schaffen auf den unterschiedlichen Routen.
Bei Fähren, Roro, Ropax, welche Richtung auch immer, sind diese sehr, sehr vielen Anläufe natürlich Teil des Geschäftsmodells auf den Linien. Und wenn Sie dann sich mit der Sicherheit beschäftigen und mit dem richtigen Setup für Crewing, für Passagiere etc. pp., sind dann nicht auch die Häfen und die Behörden vor Ort wichtige Ansprechpartner für Sie, um das Ganze zu koordinieren?
Dafür gibt es ja meinen Vorstandskollegen, den Karl Johann. Er ist ja Chief Operating Officer Ports and Terminals und Strategieoffizier. Das heißt, der kümmert sich dann darum. Und teilweise ist es in den Häfen natürlich etwas einfacher, weil ja einige Häfen auch Stena Line selbst gehören oder auch Terminals selbst betrieben werden, Stevedoring-Firmen auch direkt Stena gehören. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher in der Kommunikation. Aber ja, ist natürlich ein wichtiger Teil, weil gerade auch, wenn es jetzt um Nachhaltigkeit geht, der Ausbau von Landstrom oder auch Investitionen in neue Rampen, neue Breakwater, braucht man natürlich einen engen Kontakt. Aber dafür ist ja dann auch die Vorstandsebene da, damit man mit den Kollegen dann auf kurzem Dienstweg die Dinge so besprechen kann, sind ja im Endeffekt unsere Dienstleister oder wir sind ja Dienstleister für die Kollegen und stellen eben die richtige Tonnage in der richtigen Größe effizient dann zur Verfügung. Und muss man natürlich im Austausch bleiben, dass das dann auch alles passt.
Und wenn die nun fordern würden, wir brauchen aber noch aus irgendeinem Grunde noch viel grünere Schiffe oder Schiffe mit einem ganz bestimmten Kraftstoff oder mit einer ganz bestimmten Technologie an Bord und sie dann sagen würden, ja, das können wir gerne machen, aber wir brauchen in den Häfen natürlich die entsprechende Infrastruktur. Dann muss man sich aber ja schon sehr eng miteinander austauschen, würde ich denken.
Ja, ich glaube, daran liegt auch tatsächlich die große Herausforderung. Also wenn man so die letzten Jahre betrachtet, das ist ja schon so, dass die Treibstoffverfügbarkeit sich ja deutlich gebessert hat. Das ist ja also nichts mehr, was irgendwie in den Sternen steht, sondern man kann die Treibstoffe kaufen. Jetzt geht es eigentlich aus meiner Sicht darum, das zu vernünftigen Preisen zu tun und auch die Logistikketten so zu haben, dass man dann entsprechend auch das gut bebunkern kann. Da hat natürlich die Fährfahrt einen kleinen Vorteil, weil es natürlich immer die gleichen Routen sind. Das heißt, wenn man da natürlich Infrastruktur aufbaut, das Gleiche gilt natürlich auch für Krisenvorbereitung und auch das Krisenmanagement. Dadurch, dass man natürlich immer auf ähnlichen Routen oder auf den gleichen Routen unterwegs ist, hat man natürlich einige Vorteile in Bezug auf Krisenprävention, aber eben natürlich auch Logistikketten zu etablieren. Und trotzdem bleiben es Rieseninvestitionen, die getätigt werden müssen. Und da ist natürlich immer die Frage, wer kommt jetzt zuerst, Henne oder Ei? Das muss man dann gemeinsam im Dialog entsprechend ausarbeiten. Aber ich glaube, für Stena ist klar, dort auch eine Führungsrolle zu übernehmen in der Zukunft. Wie auch unser CEO gesagt hat, wir waren in der Vergangenheit Teil des Klimawandels, haben ihn also auch mit verursacht. Also übernehmen wir auch eine Führungsrolle da drin, dann entsprechend die Treibhausgase auch zu senken und auch Teil der Lösung zu sein. Finde ich ganz spannend. Und so die zwei großen Ziele sind ja bis 2030 30% CO2 einzusparen und mit 2050 dann entsprechend net zero unterwegs zu sein. Das sind sicherlich ambitionierte Anforderungen und ich glaube, der Markt muss sich da auch erst noch so ein bisschen hinentwickeln, weil schlussendlich ist es dann ja auch natürlich eine Preissteigerung, die irgendwie auch auf den Kunden, egal ob es jetzt der Frachtkunde oder der Passagier ist, muss ja irgendwie weitergegeben werden. Aber damit kämpft ja eigentlich die gesamte Industrie. Ne? Und es ist natürlich ein Wandel, das wird etwas Zeit kosten, aber bin mir sicher, dass wir irgendwann dann auch am Ziel ankommen werden.
Mit welchem Kraftstoff kommen Sie denn ans Ziel?
Ja, ich glaube, da gibt's die eine Antwort, gibt es tatsächlich nicht.
Sehr
schade. Das ist natürlich tatsächlich etwas schwierig. Ich glaube, es wird dann einfach eine Mischung sein. Gerade auch so für die Gesamtschifffahrt, das ist natürlich ein internationaler Seeverkehr. Es gibt ganz unterschiedliche Regularien. Das ist das, was mir aktuell so ein bisschen Sorge bereitet, wenn man sich die Vielzahl der Regularien anguckt und wenn man sieht, wie viele Ressourcen man allein in den eigenen Teams dafür aufbringen muss, überhaupt diese ganzen Anforderungen zu prüfen, in die Praxis umzusetzen, durchzukalkulieren, was jetzt sozusagen die besten Ergebnisse sind. Und dann hat man natürlich den Vorlauf für Neubaubestellungen, Umrüstungen. Da müssen die Lieferketten da sein. Also es ist ein komplexes Gebilde. Ich glaube, den einen Treibstoff wird es so nicht geben. Aber es wird ein Mix aus verschiedenen Treibstoffen sein. Und das muss natürlich dann auch für die Routen passen. Ne? Beispielsweise so Konzepte wie Elektrofähren, die machen natürlich auf großen Distanzen jetzt von Travemünde nach Liepāja in Litauen, machen natürlich vielleicht nicht so viel Sinn, vielleicht auf kürzeren Distanzen. Wenn es nur mal kurz rüber von Schweden nach Dänemark geht, dann ist das vielleicht praktikabler, wenn man natürlich eine kürzere Distanz hat. Und dann schafft man es eben vielleicht auch, eine Elektrofähre in der Liegezeit entsprechend wieder aufzuladen, um den neuen Trip zu fahren. Das heißt, deswegen wird das, glaube ich, schon noch einfach eine Kombination sein. Dazu kommt natürlich auch noch die Langlebigkeit der Schiffe, die natürlich auch auf mehrere Jahrzehnte ausgelegt sind.
Und zum Teil ja auch noch dann ein neues Leben bekommen. Ich hatte mir nämlich noch die Notiz gemacht, dass jetzt ja auch zwei über 20 Jahre alte Schiffe, glaube ich, die Stena Forerunner und die Forteller, umgebaut werden sollen und 30% mehr Kapazität bekommen sollen. Das ist ja etwas, wo man ein Schiffsleben verlängert. Und wenn das Schiff in Ordnung ist, dann ist das ja auch gar kein Problem. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann, wenn man so etwas in Anführungszeichen ältere Schiffe hat, die Umstellung auf welchen Kraftstoff auch immer eine noch größere Herausforderung ist. Oder wie würden Sie das sehen?
Ja, also ich glaube, es gehört tatsächlich immer dazu, zum Lebenszyklus des Schiffes kontinuierlich zu investieren. Ansonsten hat man einfach einen Wartungsrückstau, der ihn irgendwann einholt. Das ist das, was ich schon sehen kann. Das macht Stena Line, hat das in der Vergangenheit getan. Und es ist natürlich auch spannend, dieses dynamische Umfeld jetzt so mitzuerleben, wo man natürlich auch auf Märkte reagieren muss. Und wenn der Frachtmarkt anzieht und der Bedarf da ist, dann muss man natürlich auch mutig sein und bereit sein, so ein Schiff dann auch einfach mal in der Kapazität anzuheben. Wir werden nebenbei übrigens dann auch gleich noch mit Landstrom ausgerüstet, um da auch schon mal für die nächste Stufe bereit zu sein. Es gibt aber natürlich auch Stena eigene Schwesterunternehmen, die da natürlich sehr, sehr gut und beratend an der Seite stehen. Stena Technik zum Beispiel, die ja zum Stena AB-Konzern gehören, mit 20 Spezialisten, die rund um das Thema von Chemikern, Neubau, also Naval Architects, ist alles dabei und die können natürlich eine super Beratungsleistung dann auch entsprechend auch erbringen. Auch die Neubauten werden ja dann fachlich betreut von Stena Roro, ist ja auch ein Schwesterunternehmen im Stena AB-Konzern. Und das ist schon toll, auch so mitzuerleben, wie kollegial man da so zusammenarbeitet, um dann entsprechend auch die Anforderungen der Zukunft so zu erfüllen.
Die Anforderungen, die haben Sie eben auch schon mal angesprochen, dass das für Sie gerade jetzt auch so ein Thema ist, mit dem Sie sich sehr beschäftigen müssen. Sie sagten, da müssen Sie sich mit beschäftigen und das sei gar nicht so ohne die regulatorischen Vorgaben und Anforderungen. Wie genau kann man sich das vorstellen? Also was sind da so die größten Baustellen?
Also wir haben natürlich eine Carbon Roadmap, so wie das sicherlich alle Unternehmen haben. Das ist bei uns in einer in einer Matrixstruktur aufgebaut. Das heißt, mehrere Fachdisziplinen arbeiten interdisziplinär zusammen. Es funktioniert sehr gut, weil ja auch jeder in seinem Bereich dann auch der entsprechende Spezialist ist. Jetzt in meinem Team ist natürlich einmal der Teil Energieeffizienz, also gar nicht so sehr, also doch schon auch Treibstoffe, aber was kann ich eigentlich im Hier und Jetzt tun, um sofort Treibstoff einzusparen, weil die beste Treibstoff ist natürlich die, die ich gar nicht verbrannt habe. Dann hat man natürlich, habe ich Leute in meinem Team, die diese ganzen Anforderungen entsprechend auch prüfen. Da geht es natürlich auch darum zu schauen, wie kann man eigentlich vielleicht mit Förderung sowas gegenfinanzieren, wo macht das Sinn, auf welchen Routen. Dazu gehört natürlich dann auch wieder der Tonnageplan für die nächsten Jahrzehnte, zu gucken, wo könnte welches Schiff in Zukunft eingesetzt werden, damit man natürlich auch nicht in Infrastruktur irgendwo investiert, die man dann vielleicht in 5 Jahren gar nicht mehr benötigt. Und dann gibt es eigentlich relativ konkrete Pläne fürs nächste Jahrzehnt, wo müssen welche Investitionen getätigt werden, um dann auch entsprechend, und was sind operative Kosten oder auch operative Einsparungen, die man erreicht, damit man dann entsprechend auch Frachtraten und Ticketpreise entsprechend so kalkulieren kann, damit im Endeffekt auch ein gutes Ergebnis für den Kunden rauskommt.
Wenn Sie mittelfristig und langfristig schauen, was meinen Sie denn? Sie sind natürlich erst ein paar Tage da, das sehe ich ein, aber vielleicht haben Sie ja so eine Idee, wie die Flotte der Stena Line in 5 oder 7 oder 10 Jahren aussehen könnte. Haben Sie da so eine Vision, hätte ich fast gesagt, also so eine Idee, so eine Vorstellung?
Also was ich bisher so miterlebt habe, ist, dass der Appetit ist groß. Also wir wollen auch weiter intermodale Frachtlösungen anbieten auf Schiene, See und auch Straße. Da wird sicherlich Digitalisierung dann entsprechend auch helfen, sodass der Kunde, so wie das überall heute ist, alles kann man mit einem Klick bekommen. Und so soll es eigentlich auch sein, dass man die Transportlösung mit einem Klick bekommen kann. Und die Flotte muss dann natürlich auch da eingesetzt werden, wo der Bedarf da ist. Da sieht man ja auch in der Vergangenheit, dann kommen Routen dazu, da gehen Routen auch wieder weg. Da werden Schiffe gechartert, auch wieder verchartert. Also man merkt auf jeden Fall, es ist ein sehr dynamisches Umfeld. Aber ich glaube, das ist auch gerade die Stärke, dass man da auch nicht zu lange warten darf und eine Route operieren, die vielleicht gar nicht profitabel ist, sondern da muss man dann, glaube ich, auch in Zukunft einfach dynamisch bleiben. Und die Tonnage muss natürlich dann auch so sinnvoll verteilt werden, dass in der Gesamtsumme möglichst wenig CO2-Fußabdruck rauskommt. Das ist eigentlich die Kunst, weil man braucht natürlich auch etwas Vorlauf. Man kann natürlich ein Schiff jetzt auch nicht von jetzt auf gleich einfach in einem Gebiet einfach ändern oder einfach von hier nach da schieben. Das dauert natürlich schon auch immer und hat natürlich auch einen Vorlauf. Und da zu antizipieren, wie dort Warenströme sein werden in 5 Jahren, in 10 Jahren, damit man dann auch noch effizient ist, das ist auf jeden Fall ganz spannend. Also ich glaube, eine konkrete Antwort darauf habe ich nicht, um die Antwort kurz zu geben.
Das ist völlig in Ordnung. Wenn Sie darüber sprechen, effizienter zu werden, digitaler zu werden oder die Digitalisierung im Flottenbetrieb und auch für die Kunden voranzutreiben, ist das dann eher so zu verstehen, dass Sie die Flotte oder das Geschäftsmodell effizienter aufstellen wollen, im Sinne von, das, was ich habe, soll gut funktionieren und soll vielleicht noch ein bisschen besser oder anders funktionieren? Oder vielleicht auch so zu verstehen, dass sie noch mehr machen, also sei es nun mehr Schiffe oder mehr Routen, für die wahrscheinlich aber die Kollegen zuständig sind, aber in ihrem Bereich die Flotte vielleicht sogar ausgebaut wird?
Ich glaube, so wie die Geschäftsoptionen sich dann entsprechend ergeben, sieht man jetzt ja auch gerade mit Marokko, Straße von Gibraltar ist ja nun auch mit dazugekommen. Da sieht man also auch großes Potenzial, deswegen wird dort entsprechend dann auch investiert. Finde ich ganz spannend. Und auch da bringt uns jetzt ja wieder kommt wieder die Flottenharmonisierung ins Spiel, wie man es dann eben schafft, jetzt auch so neue Schiffe dann einfach mit in den Betrieb einzugliedern, wo man sich natürlich vorstellen kann, dass der operative Betrieb bisher von AML natürlich vielleicht etwas anders gelaufen ist als jetzt bei Stena. Und das ist eigentlich die Kunst. Das bin ich aber auch in der Vergangenheit gewöhnt. TUI Cruises hat dann ja auch in der Corona-Zeit, 2020 war es, glaube ich, dann ja auch Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten akquiriert. Und da hatte man ja sozusagen auch ähnliche Herausforderungen. Ne? 2 Kulturen, die aufeinander geprallt sind, aber auch unterschiedliche Qualitätsmanagementsysteme, unterschiedliche Crewverträge, Trainingsstandards. Und das muss man natürlich dann irgendwie harmonisieren. Und das ist, würde ich sagen, auch so ein bisschen meine Spezialität, das Change Management. Also wie nimmt man die Leute eigentlich mit auf die Reise, gibt gemeinsam die Vision, definiert die Mission, die man dann entsprechend zu erfüllen hat und kommuniziert so transparent, dass dann auch alle im wahrsten Sinne in einem Boot sitzen.
Klingt auf jeden Fall spannend. Haben Sie dafür so ein persönliches Ziel, was Sie sich vielleicht selbst gesetzt haben?
Für die Harmonisierung? Also mein Ziel ist...
Für Sie und Ihre Arbeit auf dem neuen Posten.
persönliches Ziel? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das wird sich tatsächlich erst noch so definieren. Man ist ja eigentlich noch in der Lernkurve jetzt, viel zu lernen, viele Leute zu treffen, das Business tiefgründig zu verstehen. Ich glaube, das operative Business als solches ist, glaube ich, bekannt. Es sind im Endeffekt trotzdem Schiffe, die schwimmen und die von A nach B fahren. Und es ergeben sich, glaube ich, natürlich sehr viele Möglichkeiten, gerade durch die Routen dann entsprechend auch Effizienz und Redundanzen aufzubauen. Das ist so meine Spezialität, Redundanzen aufbauen, damit man sich natürlich nicht so abhängig macht und einfach auch Risiken minimieren kann. Und da gibt es sicherlich Optionen.
Okay, einmal muss ich noch ganz kurz nachfragen. Redundanzen aufbauen, was genau meinen Sie damit?
Also sowohl vom Personal, aber auch wenn mein Schiff irgendwo ausfällt. Ne? Also das startet ja im Endeffekt bei Ersatzteilversorgung. Das sind ja so Kleinigkeiten, Analysen zu fahren, welche Ersatzteile gehen eigentlich am häufigsten kaputt. Wo kann ich die effizient lagern? Ist die vielleicht für mehrere Schiffstypen? Wo kann ich schauen, dass ich auch von den technischen Mitteln her, wenn ich irgendwelche Upgrades mache im Maschinenraum, vielleicht dann auch gleiche Hersteller zu verwenden, damit ich eben auch weniger Ersatzteile vorhalten muss im Lager. Wie kriege ich die da effizient hin, dass das Schiff dann auch wieder schnell fahren kann? Also das sind sowohl solche Sachen, als auch zum Beispiel in der Fährfahrt arbeitet man ja auch viel mit Pilot Exemption Certificates, also mit Ausnahmegenehmigungen, dass man quasi keinen Lotse in den Häfen braucht. Wenn jetzt aber natürlich ein Kollege krank wird, dann ist ja die Option, dass ich dann entweder einen Lotse nehme, der natürlich wieder auf die Kostenschraube drückt, oder ich habe dann vielleicht einen Kollegen, der einspringen kann. Also da gehen Redundanzen auch weiter. Und das macht es eigentlich, finde ich, auch so spannend in dem Job. Also das ist auch das, was mich angesprochen hat. Man hat ja auf der einen Seite dieses sehr operative Tagesgeschäft, wo man auch immer sofort Erfolge sieht. Es passiert etwas. Man ist mit im Boot, im wahrsten Sinne. Man löst das Problem und hat entweder einige Minuten oder einige Stunden später, das manchmal auch einige Tage später, das Problem gelöst. Und auf der anderen Seite arbeitet man aber an den großen strategischen Aufgaben und Anforderungen der Zukunft im Team und entwickelt damit Lösungen. Und diese Mischung finde ich ganz spannend, dass man eigentlich in beiden Stühlen sitzt und sowohl den kurzfristigen Dopaminausstoß hat, das Problem gelöst zu haben, als auch langfristig an Projekten zu arbeiten. Das fand ich auch in der Vergangenheit immer ganz spannend. Es war ja bei TUI Cruises auch so, verantwortlich für den Flottenbetrieb und Neubau. Da arbeitet man ja auch einmal im Tagesgeschäft und einmal dann eher an den Zukunftsplänen.
Klingt auf jeden Fall nach einerseits einer Menge Arbeit, andererseits eine ganze Menge Möglichkeiten, wie Sie sich da einbringen können. Wir werden das sicherlich weiter verfolgen, was so in der Flotte der Stena Line passiert und bei Ihnen. Für den Moment soll es das gewesen sein. Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei der Einarbeitung.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.